Hoffmanns Küche. Der politisch-kulinarische Podcast mit Sophia Hoffmann. Live und in Farbe aus Berlin-Friedrichshain, aus der Küche von Sophia Hoffmann. Großartige Gäste, köstliches Essen und spannende Gespräche.
Hallo, ihr lieben Menschen. Ich freue mich, euch heute eine neue Folge meines Podcastes auf dem Häppchenteller servieren zu dürfen. Eine schöne Begegnung. Manchmal ist es ja so interessant, wenn man Menschen nur so aus dem Internet kennt und sich so gegenseitig schon seit einer ganzen Weile folgt und auch so die Arbeit, glaube ich, behaupte ich jetzt mal, gegenseitig gut findet und dann irgendwie auch so schön, den Menschen mal in echt zu treffen. Und das ist was ich immer wieder in den letzten Jahren auch im Zuge meines Podcasts gemacht habe. Und da sind tatsächlich immer wieder auch echt Freundschaften draus entstanden. Und Ella tapselt hier im Hintergrund rum. Eigentlich finde ich es lustig, weil ich habe mir immer gedacht, wenn Kim und ich uns treffen, vielleicht singen wir dann auch was. Und das haben wir aber nicht gemacht, wir haben nur über Singen gesprochen. Und ich habe gedacht, vielleicht singe ich jetzt einfach meinen Podcast kurz an. Das ist total improvisiert, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich singe. Herzlich willkommen in Hoffmanns Küche. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Das war sehr tief. Genau. Ich hatte heute einen lustigen Tag. Vielleicht haben es ein paar von euch auf Instagram gesehen. Wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist es schon wieder ein paar Tage her. Ich habe gerade so eine 15-stündige Flixbusfahrt von Wien hinter mir, weil die Züge gestreikt haben und ich das irgendwie nicht mitbekommen habe, dass mein Zug ausgefallen ist. Und demnach bin ich so ein bisschen drüber und demnach fange ich auch mal spontan zu singen an. Genau, viel Spaß beim uns quatschen zuhören und in diesem Sinne, happa happa, Schmackofazzi.
Herzlich willkommen in Hoffmanns Küche. Ich freue mich sehr, sehr, sehr über meine heutige Gästin, die ich auch schon ganz lange mal zum Essen einladen wollte. Und wie es der Zufall will, oder vielleicht auch kein Zufall, ist sie gerade in Berlin. Und da habe ich sie geschnappt. Und das ist die liebe Kim Hoss. Und ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch mega, Sophia.
Und ich sage noch ganz kurz, was wir vor uns auf dem Teller haben.
Ja, bitte.
Und dann essen wir einfach gleichzeitig und sprechen und alles.
Ist das Bambus hier?
Nö, das ist Mangold.
Oh mein Gott, okay.
Genau, also ich habe einen Kartoffelstampf mit Schnittlauch, dann haben wir einen Linsensalat mit Mangold und das lustig, und ein bisschen Tofu ist hier noch mit drin. Lustig, das, was oben drauf ist, hat mir eine Bekannte aus Thailand mitgebracht, das sind geröstete Bohnen. Mm. Also so ein bisschen
weiße Bohnen?
Genau, so Bohnen als Snack quasi. Geil. Und dann habe ich natürlich Brotlinge gemacht, weil ich gedacht habe, das ist so ein bisschen mein Trademark, das muss ich dir jetzt auch mal servieren. Dazu gibt es ein selbstgemachtes Sauerkraut. Also es ist auch so ein bisschen ein deutscher Teller.
Ja, übel.
Und ein bisschen von meinem Senf dazu. Da gebe ich dir nachher auch noch ein Gläschen mit.
Apfel-Rettich-Senf.
Und genau. Und hier haben wir noch die Farbe ist so ein bisschen wild, einen Pfirsich-Wassermelonen-Minz-Shake.
Sehr gut. Das passt aber sehr gut zu deinem Oberteil heute.
Ja, ne? So, Aprikot.
Ich liebe Wassermelone und Pfirsich tatsächlich.
Ja, ich war mir so ein bisschen unsicher bei der, bei der Kombi, aber beides, beides hatte ich noch viel da und dann dachte ich so,
das ist mega gut.
Kann man schon machen.
Ja.
Ja,
schön. Obwohl ja der Sommer jetzt schon wieder vorbei ist eigentlich, aber es schmeckt nach Sommer.
Ja. Ach, ich habe immer das Gefühl, so hier, also in Berlin, wir hatten ja auch so krassen, wie nennt man den Altweibersommer so, also das geht ja oft bis Oktober so noch.
Ich glaube, die Sonne lässt sich schon nochmal blicken, oder?
Na,
Ja, schön, dass du da bist. Guten Appetit.
Danke.
Und genau, wie du weißt, du musst jetzt gleichzeitig was erzählen und essen.
Das kann ich sehr gut, weil das mache ich fast jeden Tag.
Geil. Und lass uns vielleicht am Anfang ein bisschen über Essen reden. Wie ist so deine kulinarische Prägung? Womit bist du aufgewachsen? Was für Essen?
Ich bin sehr deutsch aufgewachsen. Ich war früher sehr oft bei meiner Oma und bei meinem, also bei beiden Omas, und da gab es immer die normale deutsche Hausmannskost. Ich habe sehr viel Bratkartoffeln immer gegessen bei meiner einen Oma. Es gibt auch Fotos, da sitze ich, die hat mir immer so kleine Höhlen gebaut und dann hat sie mir da immer Essen reingebracht. Da gibt es einen mit, da esse ich Bratkartoffeln. Und auch immer, wenn ich jetzt irgendwo Bratkartoffeln esse, dann denke ich immer an meine Oma. Das ist total witzig.
Ja. Und das ist so dein Kindheits-,
ja,
Heimat-Essensgefühl. Mhm.
Und Königsberger Klopse. Mhm. Meine andere Oma kommt aus dem Norden.
Mhm.
Und ja, das hat sie so in die Familie reingebracht, dieses Rezept. Und das, also natürlich esse ich jetzt kein Fleisch mehr seit 3 Jahren.
Mhm. Das kann man ja auch vegan machen, ne?
Ja, habe ich auch schon mal
nie gemacht, aber
gefragt, ob sie das mal auch vegan machen kann. Meine Oma ist aber jetzt 96, aber die kocht trotzdem noch manchmal.
Ja. Hast du kochen gelernt zu Hause von deinen Omas oder von deinen
Nicht
Eltern?
So wirklich, nee. Ich habe mal als Kind so einen Kochkurs gemacht für Kinder.
Ja, echt?
Ja. Das hat mir auch Spaß gemacht und ich habe aber immer das Gefühl gehabt, meine Mutter wollte das nicht so gerne, dass ich zu Hause koche.
Interessant.
Weil die ist halt so voll die krasse Köchin bei uns.
Ja. Und das war ihr irgendwie auch zu stressig,
ja,
sich da so ranzuführen, ja, oder so?
Ja, total. Die hat das lieber alleine gemacht. Also die hat auch gut gekocht.
Aber ist ja schade.
Eigentlich. Ja. Ja, stimmt, Kochen als Kind ist bei mir nie so richtig reingekommen, ja.
Aber hast du dann selber für dich irgendwie irgendwann...
Nee, also Kochen ist bei mir eher so, wenn ich Bock habe, dann koche ich.
Ja.
Und dann gebe ich mir auch voll Mühe. Also ich bin alleinstehend und da ist es ja immer so ein bisschen, soll ich mich echt hinstellen und jetzt alles schnibbeln und nur für mich alleine kochen? Das ist bei mir so ein bisschen der Struggle. Aber ich habe so Phasen, da koche ich dann schon mega gerne.
Mhm.
Vor allem eher so leichte asiatische Sachen, viel Reisessig, viel Gemüse. Ich kann auch voll gut morgens schon Reis und sowas Deftiges essen.
Ja, das mag ich auch. Total.
Bist du als Kind mit Kochen so schon in Berührung gekommen?
Ja, total. Und ich glaube, also ich habe das für mein neues Buch, habe ich ja auch so ein bisschen selber so den eigenen Weg nochmal erforscht. Mhm. Und mittlerweile sehe ich das halt als totales Privileg, ne? Also ich glaube, das hat schon sehr dazu geführt, dass ich das heute mit so viel Leidenschaft mache und eben auch dieses Intuitive und dieses Kreative in der Küche, weil mir das halt vorgelegt wurde und weil ich halt von klein auf irgendwie mich da auch dazu ermutigt gefühlt habe.
Okay.
Ne? Auch mal irgendwie... Ja. Schon sehr früh selber einen Kuchen backen durfte und da halt rumpanschen durfte. Mhm. Und bei mir war es halt mein Vater, der so ein, auch so dieses Trial-and-Error-Prinzip, das ich ja in der Küche total wichtig finde. Also man lernt nur was, wenn was schief, also ist ja in allen Bereichen sowieso so.
Voll,
aber,
ja.
Aber auch, glaube ich, was, bevor ganz viele Menschen Angst haben. Und der war halt immer so, naja, das kann man schon noch essen. Und also der hatte da ein sehr gutes Selbstbewusstsein und hat aber auch nicht so genau Rezepte gelesen, wenn er was nach Rezept gemacht hat und so. Und man hat es irgendwie immer verargumentiert. Und oft ist ja dann auch was Gutes irgendwie dabei rausgekommen. Und ich glaube, wenn man das halt so von klein auf mitbekommt, dann geht man da auch sehr, sehr easy so selber damit um.
Was ich immer machen durfte als Kind, war so handwerkliche Sachen.
Ja.
Also das ist eher so mein Ding, glaube ich, gewesen. Und ich mache auch jetzt alles so bei mir. Ich habe einen richtig großen Schlagbohrer. Ich habe alle Löcher selber gebohrt. Ich baue voll gern Möbel zusammen und so. Das ist, glaube ich, eher so bei mir als Kind hängen geblieben, statt kochen.
Mhm. Aber auch voll gut.
Ist
ja auch was, wo viele Leute einfach...
Ich probiere jetzt mal das Sauerkraut. Ich liebe nämlich Sauerkraut. Mhm. Kennst du die Kinderserie Sauerkraut?
Nee.
Nee? Oh, du mein schönes Heimatland. Wo man das Sauerkraut erfand.
Noch nie davon
gehört. Das sind so kleine Schweine, die wohnen in dem Dörfchen Sauerkraut.
Zeichentrick, oder? Echt? Ja, siehst du, ich durfte nicht so viel Fernsehen gucken als Kind. Vielleicht, ich weiß nicht, wann das lief. Vielleicht war ich dann schon zu alt dafür.
Schmeckt geil.
Ja. Aber das heißt, ich meine, man muss ja auch nicht unbedingt selber kochen. Aber so essen gehen und so.
Also ist essen, auf jeden Fall. Sobald es um Essen Fall. Geht, bin ich immer dabei, ja.
Ja. Hast du hier in Berlin, hast du auch ein bisschen was probieren können?
Ich bin gar nicht so viel auf kulinarische Reise gegangen dieses Mal.
Ja.
Was ist denn so hängen geblieben? Ich habe eine leckere Udon-Suppe neulich gegessen bei einem japanischen Restaurant.
Mhm. Mich verschlucken. Ich habe Rotling verschluckt.
Oh nein. Mutti beschnuppert das Spielzeug von deinem Hund jetzt ganz intensiv.
Mhm. Ja, das können wir vielleicht für die Menschen, die zuhören, kurz erläutern. Mhm. Also Ella ist in ihrer Hundegruppe, ich nenne es immer den Hundekindergarten, aber tatsächlich ist es überhaupt kein Kindergarten, weil die meisten Hunde wesentlich älter sind. Also die Hundetrainerin macht das, glaube ich, seit ungefähr 10 Jahren und ist halt hier so in dem Bezirk und hat tatsächlich eher so mit einer Überalterung der Gruppe zu kämpfen, weil viele Hunde da halt auch seit Jahren schon mitlaufen. Insofern senkt Ella den Altersdurchschnitt.
Die bringt nochmal frischen Wind in die Gruppe, in die alte Seniorengruppe.
Total, die ist quasi mit ihrer Seniorengruppe unterwegs, während wir hier aufnehmen. Und genau, deshalb sind deine beiden Hunde gerade hier am Start und nachher wagen wir das soziale Experiment, was passiert, wenn alle zwei aufeinander stoßen. Aber da werdet ihr leider nicht mehr mit in der Aufnahme dabei
Vielleicht
sein.
Vielleicht können wir es auf Instagram festhalten.
Bestimmt. Ja, Motti. Ja. Betteln deine Hunde?
Nur um Aufmerksamkeit, aber um Essen betteln die nicht.
Ja, voll brav. Nur um Aufmerksamkeit, ne?
Mutti, du kriegst nachher noch eine Portion Aufmerksamkeit von der Sophia, okay? Wir machen jetzt hier den Podcast. Gehst du mal wieder auf den Platz?
Weiter. Ja.
Also diese gebackenen Bohnen, oder was ist das? Geröstete?
Geröstete, ja.
Das finde ich richtig lecker.
Das ist geil, ne? Mhm. Muss mal gucken, ob es das hier auch irgendwo gibt.
Ich dachte erst, das wären so Nüsse oder so.
Genau, es hat aus wie Cashew schon ein bisschen.
Wow.
Ja, du hast die letzten Wochen in Berlin verbracht. Ist das eigentlich noch top secret, was du
hast du schon? Also ich habe nicht genau gesagt, was ich hier mache, aber ich habe vor 10 Jahren ein Album aufgenommen mit meiner damaligen Band. Und es wurde nie veröffentlicht, weil wir uns einen Tag vor der Veröffentlichung haben wir uns quasi aufgelöst.
Oh Mann, wie scheiße.
Weil ich noch gleichzeitig ein anderes Projekt mit einem Produzenten angefangen habe. Und dann war es so, ja, nö, wir oder das Projekt. Und dann wurde ich quasi...
Waren deine Bandkollegen Männer?
Ja.
Okay, ja.
Und ja, dann wurde ich quasi so aus meiner eigenen Band rausgeschmissen. Und das war für mich so echt ein krasses Trauma. Und ich habe dann 10 Jahre jetzt einfach, hatte ich wie so eine Blockade. Ich habe so gespürt, ich will Musik machen, aber ich habe mich einfach nicht getraut. Und ja, jetzt dieses Jahr dachte ich so, irgendwas muss jetzt aus mir raus und ich muss das jetzt einfach nochmal probieren. Genau, und deshalb habe ich Leute gefragt hier in Berlin, ob die Bock haben, mit mir zu schreiben, Songs zu machen. Und die haben alle ja gesagt, das ist so.
Voll gut.
Und während ich hier war, habe ich dann noch mehr Leute kennengelernt darüber. Ja, also mal sehen, was passiert und wann es rauskommt, weiß ich nicht, aber...
Aber ihr habt jetzt ein bisschen was aufgenommen die letzten Wochen.
Ja, genau.
Und das fühlt sich gut an.
Das fühlt sich richtig krass gut an. Also ich saß vorher auch heulend wieder im Auto, weil ich komme gerade gar nicht so drauf klar, auf diese ganzen schönen Gefühle so. Und die Emotionen, das überwältigt mich gerade.
Und Musik und Singen und also ist ja auch was total Emotionales. Das ist so,
als wäre ich so angekommen irgendwie jetzt. So mein Traum endlich so nimmt jetzt Formen an. Das ist richtig krass.
Voll gut, ja, gratuliere. Ja, cool. Ja, es ist lustig. Wir haben da irgendwann mal hin und her geschrieben. Ich habe ja früher auch gesungen.
Ja, genau.
Und ich habe ja auch mit einer Ex-Band ein Album aufgenommen. Mhm. Es erschien 2006. Also es ist auch schon wieder ein Weilchen her. Mhm.
Und da habe ich gerade Abi gemacht. Ja,
da habe ich noch in Wien gewohnt. Oh. Und also um die Geschichte ganz kurz zu erzählen, ich habe als Teenager Gesangsunterricht gehabt und war aber in dem Alter, glaube ich, auch noch relativ schüchtern und musste dann erstmal so mit Anfang 20 auch so diese eigene Schüchternheit überkommen, auch wirklich vor Leuten zu singen. Mhm. Und mit diesem Umzug nach Wien von München war das eh so ein großer Lebensschritt und dann war ich so, ja, und ich suche mir jetzt eine Band und bla bla bla. Und das ging dann auch sehr schnell. Ich habe aber eine Band gefunden, die es schon gab. Und die mussten ihre Sängerin ersetzen. Die wurde schwanger damals und ist lustigerweise nach Deutschland gezogen. Also es war so ein bisschen Exchange in diesem Moment. Und die hatten gerade ein Album veröffentlicht. Und das war halt so eine komische Situation, weil ich sozusagen da so reingerutscht bin in was natürlich nie ganz meins war. Ja. Die Erfahrung war verrückt. Weil ich habe, glaube ich, mein erstes Konzert vor 1500 Leuten gespielt.
So. Oh
und
mein
ich hatte
Gott.
Das noch nie gemacht. Und habe dann echt in diesem Sommer auch so auf einem Festival, auf einem Frequency gespielt, echt? So vor ein paar tausend Leuten. Und wow. So, weißt du, mir war das gar nicht bewusst damals. Das war so, ich war 24, 23, 24 und bin da so reingeschmissen worden. Habe halt irgendwie agiert.
Aber voll geil.
Total krass. Aber natürlich immer in dieser Position, dass es jetzt nie so meine Origin, also ne, ich konnte mich schon damit irgendwie identifizieren. Mhm. Naja, und dann habe ich mit denen auch noch ein Album aufgenommen. Mhm. Und da habe ich auch wirklich alle Texte und alle Gesangslinien geschrieben.
Okay.
Das war auf Englisch damals.
Mhm. Wir auch.
Und dann sind aber auch so Sachen, deshalb, ich will jetzt, wie gesagt, auch nicht alle Männer, die Musik machen, da irgendwie abverurteilen, aber es gibt halt so, wie soll ich sagen, es gibt immer wieder so Tendenzen und so Strukturen. Mhm. Also es liefen manche Dinge sehr uncool, es wurde versucht, mir irgendwie, als es um die Rechte ging, also eigentlich, ich glaube, ich habe wirklich, also eigentlich hätte ich 50% kriegen müssen, das, was in Österreich die GEMA ist, die AKM. Aha. Und die wollten mir dann irgendwie, weiß ich nicht, wie viel Prozent da irgendwie anbieten. Und ja, und sie hätten das alles gemacht und produziert und so. Aber wenn du komplett die Texte geschrieben hast und alles,
das ist
ne?
Dein Urheberrecht.
Genau, wir waren insgesamt zu dritt und ich habe gesagt, ich will das dritteln, das ist nur fair.
Ja.
Da gab es schon mal so Geschichten. Mhm. Und als dieses Album dann erschienen ist, und ist echt lustig, weil das war zu einer Zeit, als YouTube gerade so anfing.
Ja.
Ne? Mhm. Und es gibt zwei Videos, haben wir gedreht, die gibt es auch noch auf YouTube, aber das ist halt so lo-fi irgendwie, also die Qualität, ne, im Vergleich zu was jetzt halt so
möglich ist. Aber ich würde es voll gerne mal sehen.
Zeige ich dir mal nachher, ja. und dann fing eigentlich der Stress erst an nach dem Release, weil wir hatten halt so ein bisschen Fame in Österreich, aber das war so, weißt du, das war jetzt noch nicht so, wie es jetzt ist, dass irgendwie österreichische Bands nach Deutschland kommen und dann hier irgendwie fett durchstarten. Das war
sehr regional. Dann
genau, wir sind so ein bisschen im Radio gespielt worden, hatten halt diese Videos und so. Und dann hatten die Jungs so ein bisschen ein Problem damit, dass ich als Sängerin mehr Aufmerksamkeit bekommen habe als die. Also es war so wie in einem schlechten...
Kommt
mir
bekannt vor.
Wie einem schlechten Textbook. Und ich habe mir immer so gedacht, so, ist doch cool, dass wir überhaupt Aufmerksamkeit bekommen.
Ja.
Und dann gab es halt Situationen, wo die dann nur mich interviewen wollten und so. Mhm. Und damit konnten die egomäßig nicht umgehen.
Ja, dieses Ego.
Ja, und
ich glaube, das hat bei meiner Band auch eine große Rolle gespielt.
Ja.
Und das Lustige ist, die Jungs machen jetzt gar keine Musik mehr so wirklich. Also,
die
sind jetzt Papas und haben eine Firma gegründet und sowas.
Ja.
Aber wir sind nicht, wir hatten eine kleine Pause, Kontaktpause und sind dann wieder vor ein paar Jahren wieder in Kontakt gekommen. Also es gibt kein böses Blut oder so, aber es war echt, mich hat es schon sehr geprägt, dieses... Wir schmeißen dich aus deiner Band raus und haben jetzt eine neue Sängerin, die deine Sachen singt und deine Texte singt.
War bei meiner Band genauso.
Ja.
Ich bin dann auch nochmal eine neue Sängerin engagiert.
Boah, und das, also immer wenn ich das erzähle jemandem, das gibt mir so einen kleinen Knacks so ins Herz, weil das echt, das war nicht cool. Aber interessant, wenn wir gerade so über Männer schon sprechen. Ich habe nur Männer gefragt tatsächlich, ob sie Bock haben, mit mir zu arbeiten. Weil es gibt keine weiblichen Produzentinnen oder zumindest nicht wirklich Bekannte so.
Ja.
Oder die mich auch irgendwie ansprechen.
Mhm.
Das ist echt so ein Ding irgendwie, auch in der Musikbranche. Mhm. Gibt es sehr viele Männer.
Mhm.
Aber alle, die ich gefragt habe, sind eben nicht diese typischen Macho-Musiker mit einem Ego-Problem,
ja.
sondern die verstehen mich und wissen so, was ich will.
Ja, voll gut.
Mhm. Und das war mir voll wichtig. So. Und dann habe ich überlegt, wenn ich live vielleicht irgendwann mal spiele, hätte ich gerne so eine Girl-Band.
Ja. So eine geile. Da gibt es ja wirklich ein paar auch sehr weltbekannte Musiker, ja. die fast immer so weibliche Backup-Bands mhm. haben. Ne? Ich mhm. weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, Prince war ja auch schon sehr gut. Die mhm. waren, glaube ich, sehr divers. So, ja, aber stimmt. da waren auch mal extrem viele Frauen ja. In seiner Band. Ich glaube, auch bei Bowie so. Also da gibt es schon ein paar, mhm. so, wo du gemerkt hast, die haben auch sehr viel wirklich Frauen gefördert ja. so in ihren Live-Bands. Ja,
darauf habe ich Bock.
Voll cool.
Mhm.
Also und ich glaube, wenn, dann müsste man auch hier in Berlin Leute finden. Mhm. Ne? Und,
ja.
Ja.
Aber das steht ja noch in den Sternen.
Ja, ich bin gespannt. Aber das ist, ja, ist witzig. Das Thema Singen ist bei mir schon auch immer noch an irgendeiner Stelle im Hinterkopf.
Okay.
Aber somit auf, also ich habe ja auch so diese lustige Idee, wir wollen ja ein Restaurant eröffnen mhm. und da zum Beispiel ein Klavier zu haben, mhm. weil ich einfach die Idee voll schön finde, ein Klavier mhm. zu haben, mhm. weil ich finde, da kann man auch so viele unterschiedliche Menschen einladen, voll. Die ganz unterschiedliche Musik an diesem Klavier mhm. machen können. Und ich glaube, meine romantische Vorstellung ist so die der singenden Wirtin, dass ich dann vielleicht ab und zu...
Oh, da kriege ich voll Gänsehaut.
Abends das am muss Klavier
so,
stehen.
Ja, es muss so zentral aber sein, das Klavier, so der Mittelpunkt genau, des genau. Raumes.
Ja.
Und dann liegst du so drauf, ja, auf genau. so einem Fell.
Mit einer schmutzigen Schürze. Je nach fix ja. und fertig.
Das ist geil.
Mhm.
Und um genau. dich herum essen alle Leute und du singst was.
Genau, das ist vielleicht
das ist
eine schöne Vision. Also ich glaube, mhm. ich habe gar nicht mehr, also ich habe nicht so diese Ambition, das jetzt irgendwie professionell machen mhm. zu müssen, mhm. aber der einfach der Wunsch selber nach dem Singen ist schon noch irgendwie da.
Ja,
und,
ja. ja das habe ich jetzt auch gemerkt, die Tage, die ich dann im Studio war und gesungen habe. Es hat auch wieder so wie so Türen geöffnet in meinem Gehirn und in meinem Herz. So zu singen ist schon echt, boah, macht was mit einem.
Mhm. Much. Viel zu wenig.
Singst du beim Kochen?
Nee. Obwohl manchmal, aber das ist ja dann mehr so dieses unter der Dusche, so dieses Mitsingen. Mhm. Also gestern zum Beispiel habe ich im Café bei Isla gearbeitet.
Mhm.
Und da habe ich den ganzen Tag Tina Turner gehört. Also Powerballaden. Und da habe ich schon mitgesungen. Mein Chef hat dann auch mal mitgesungen, wenn er in die Küche kam. Und, ja.
Ja, das belebt irgendwie, finde ich. Wenn ich koche, dann singe ich eigentlich auch meistens dazu. Oder höre ganz laut Musik.
Ja. Ja. Das Geilste ist, mein Vater, der singt auch immer ein bisschen beim Essen. Und ich habe, muss man sich so vorstellen. Also wenn der jetzt zum Beispiel, wenn ihm was richtig gut schmeckt, das ist so eine Bekundung, deswegen, der macht dann so... Er schabt auch mal so auf dem Teller, ist so ein Tellerschaber, so ein... Ich glaube, ich mache das ganz gut nach. Und das ist mir aufgefallen, dass ich das auch schon, also mich selber so dabei ertappt habe, dass ich es so übernommen habe von ihm. Aber das ist so dieses...
Geil.
Dass ihm einfach so taugt und Essen ihm so Laune
voll
macht.
Voll schön. Ich wurde dafür oft schon gerügt, sagt man das so, von einem meiner ehemaligen Freunde.
Ja.
Den habe ich ganz weit aus meinem Leben verbannt, weil immer wenn mir was gut geschmeckt hat, oder immer noch, wenn mir was gut schmeckt, mache ich halt Also das ist ja ganz normal, dass das ein Mensch macht, wenn ihm was schmeckt. Aber ihm hat es nicht so gut gefallen und ich durfte das dann nicht machen. Ich durfte auch nicht im Auto singen.
Wow.
Ja, vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum warst du damit so jemandem zusammen? Ich weiß es nicht so genau, aber jetzt nicht mehr.
Ja, du, man muss manche Sachen einfach lernen.
Ja, das habe ich gelernt.
Ja. Ich habe einen Ex-Freund von mir.
Mhm.
Boah, ich will jetzt nicht die ganze Zeit über Ex-Freunde reden, aber es ist ganz spannend, weil mit dem war ich zusammen, als das mit dem Kochen gerade so in eine Richtung ging, wo ich es dann zu einem Beruf gemacht habe.
Ja.
Und der war selber ein sehr ehrgeiziger Mensch und kam so aus einer sehr ehrgeizigen Familie. Alle waren Ärzte und er wurde dann auch Arzt. Und der hat mir in positiver Hinsicht so ein paar so Arschtritte gegeben, dass ich auch wirklich da dran geblieben bin und mich da professionalisiert habe. Und dafür bin ich ihm super dankbar bis heute.
Ja.
Weil das, glaube ich, an der Stelle ganz wichtig war, dass da jemand gesagt hat, so, du kannst das machen, muss ich halt reinhängen. So.
Ja.
Aber der fand zum Beispiel, wir wollen ja unser Restaurant Happa nennen. Und diese Idee gibt es schon sehr lange. Und der fand die Idee immer so albern. Er hat gesagt, kannst du nicht ein Restaurant Happa nennen? Und so. Und jetzt mache ich es halt wirklich. Und es gibt schon ein Logo.
Nice.
Und es ist so. Und
ich bin halt eine Einladung.
Weiß ich noch nicht. Wenn es denn soweit ist. Und ich bin halt auch so dankbar, weil ich mache das ja mit der Geschäftspartnerin, dass sie die Idee auch so geil fand. Weil
sehr gut, ja.
Wusste ich ja nicht. Ne? Und sie war so, ja, okay, finde ich gut. Und genau, also ich mache das jetzt nicht irgendwie, um mich an ihm zu rächen, aber um ihm zu zeigen, dass das vielleicht doch eine ganz gute Idee ist.
Mega gut. Ja.
So ein bisschen eine Genugtuung, eine kleine Genugtuung.
Ja.
Ach ja. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, wenn wir jetzt irgendwie über deine Arbeit sprechen, wie ist denn die aktuelle Selbstbezeichnung?
Ich fasse alles zusammen als Kunst.
Ja,
ich mache Kunst. Mit so einem kleinen Bildungsauftrag vielleicht. Oder, also in meinem Profil auf Instagram steht Edutainerin.
Ja, habe ich gelesen, fand ich auch.
Genau, also ich entertaine sehr gerne und manchmal kommt dabei noch so ein kleiner Gedankenanstoß mit. Genau, also ich habe so Bock, Menschen anzustoßen, um umzudenken, indem ich ihnen zeige, so, was ich umdenke oder was ich so gemacht habe oder warum ich umgedacht habe in manchen Dingen. Hätte mir zum Beispiel vor 5 Jahren jemand gesagt, du wirst mal dich vegan ernähren, hätte ich die Person ausgelacht. Weil ich habe schon echt jeden Tag eigentlich Fleisch gegessen und Käse, Milchprodukte, alles Mögliche. Viel Eier. Boah, ich habe richtig viel Eier gegessen.
Echt Eier?
Ja. Ich habe viel Alkohol getrunken, auch mit der Band zusammenhängend. Und das mache ich jetzt alles nicht mehr, weil ich irgendwie gecheckt habe, was mir gut tut und was nicht. Und das ist so voll die krasse Errungenschaft irgendwie für mich. Oder geile Erkenntnisse so, was mir gut tut und was ich brauche und was nicht.
Ja.
Ja.
Zwischenfrage, ist dir das schwer gefallen, oder kannst du dich an diesen Moment erinnern, wo du quasi selber sagen konntest, ich mache Kunst?
Das ist noch gar nicht so lange her. Also das war bisher eigentlich immer so, ja, ich mache halt bunten Quatsch. Und ich habe das immer so ein bisschen kleiner gemacht.
Eben, das meine ich, weil ich hatte so einen Moment irgendwann.
Ich glaube, das war wirklich erst letztes Jahr, dass ich das so geschnallt habe, dass das, was ich am liebsten mache, ist einfach Kunst. Und das ist nicht klein und das ist auch nicht lustig oder das ist nicht, ja, ich mal halt ein bisschen, sondern ich drücke das, was ich denke und was ich fühle, in Bildern, in Musik, in Videos aus. Und das habe ich dann erst so richtig gerafft, dass das ja eigentlich Kunst ist. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass ich eine Frau bin.
Ja.
Bei Männern, die Kunst machen, da akzeptiert man das einfach so. Und das ist dann so, ja, der ist ein krasser Künstler. Ja. Aber eine Künstlerin ist so, ja, die malt halt den ganzen Tag auf irgendwelchen Leinwänden irgendwas und hat halt kein Geld. Aber es ist ja noch viel mehr.
Total,
Eigentlich, du machst ja auch Kunst.
Kochen ja, ist also auch krass Kunst. Genau, ich habe ja, bevor ich angefangen habe zu kochen, ganz viel Musik gemacht. Ja. Ich habe auch eine Zeit lang echt viel gemalt, gezeichnet. Als ich Abi gemacht habe, wollte ich irgendwie Kunst studieren und so. Und ich habe, das mit dem Kochen ist für mich so, oder ich sage mal, ich koche ja nicht nur, ich schreibe ja auch Kochbücher, also Schreiben ist ja auch ein ganz wichtiger Teil davon.
Ja.
Oder Bücher gestalten mit tollen anderen Menschen zusammen, weil alleine könnte ich das nicht. Aber also ich sehe da schon große Parallelen. Ich unterhalte auch Menschen gerne, kann das ganz gut und habe einen großen kreativen Output. Und Essen ist halt dann auch ein Werkzeug oder ein Werkstoff. Voll. Und irgendwann habe ich mich halt entschieden, dass mir dieser Weg taugt und dass einfach so, dass die Affinität schon immer da war zu essen oder zum Kochen, zum Essen auch. Und Genau, und dann vertieft man sich halt stärker in ein Thema, ne? Mhm. Aber ja.
Ist es beim Kochen bei dir auch manchmal so, dass du so mega kreative Phasen hast und dann wieder mal nicht?
Total, ja, total. Mhm. Und mein großes Problem ist auch so, na, also Social Media oder wenn das dann auch ein Teil von der Arbeit ist, das ist ja bei mir auch manchmal echt verrückt, weil wenn man dann wirklich so einen körperlichen Job, also jetzt arbeite ich ja gerade wieder sehr viel in der Küche, dann kann ich ja gar nicht so viel Social Media machen. Mhm. Also wenn ich irgendwie 9 Stunden Küche hinter mir habe, dann habe ich auch gar nicht die Energie, da irgendwie noch in Instagram teils reinzustecken.
Das wäre ja krass, ja.
Ja, und Beziehung, was ich eigentlich sagen wollte, also das ist, glaube ich, für mich auch einer der Gründe, warum ich einen eigenen Laden machen will, weil ich mich auch sehr sehne nach so einem analogen Ort, wo ich mich vertiefen kann, wo ich auch ganz genau weiß, da kann ich mich dann auch wieder stärker fokussieren und auch weiterentwickeln, weil man kommt auch immer mal wieder so ins Stocken, ne, in so einem Prozess.
Ja,
und dann im Alltag, also genau das, was du sagst, man hat so Phasen, da blubbert alles nur so raus.
Ja.
Und dann hat man Phasen, da hat man halt schon so eine Routine, dass es trotzdem funktioniert. Ne? Und man hat schon so seinen Output oder wenn man halt irgendeinen Auftrag hat oder so, das geht schon, aber es ist nicht ganz so geil.
Ja.
So. Man merkt, dass man schon so eine Routine hat, dass es immer irgendwie funktioniert. Mhm. Aber es gibt schon... Ja, aber das kennst du bestimmt. Aber wir kriegen, glaube ich, so immer über Social Media mit so ein bisschen was oder so eine Ahnung von dem, was es ist, ja auch immer nie das ganze Bild, was man mitbekommt. Aber ich habe ja bei dir auch in den letzten, ne, du hattest auch Phasen, wo du gesagt hast, hier ist gerade alles zu viel.
Es ist wie so Wellen eigentlich bei mir, die Kreativität. Manchmal ist es so sehr krass viel Output. Und dann brauche ich aber auch mal wieder eine Pause. Und in der Pause habe ich dann aber manchmal auch so viele Ideen, dass ich gar keine Pause machen kann eigentlich. Und dann mir mein Körper aber immer wieder mal wieder sagt so, hey, warte mal kurz. Ja, man kann das nicht so richtig steuern, aber die Kreativität.
Aber ich glaube, das ist schon auch so ein, wie soll man sagen, sowas, was halt Menschen, die von so einer Kreativität getrieben haben, auch so ein Phänomen. Ne?
Ja.
Also deshalb sage ich komme zum Beispiel im Alltag total wenig zum Lesen, weil ich immer ein Mensch bin, der eher selber was macht.
Mhm.
Also
ja,
das ist immer so, seit ich ein Kind bin.
Ja.
Also,
ja.
Und ich fahre irgendwo ein paar Tage nach Brandenburg, um mal auszuschalten, dann schaffe ich es vielleicht mal 2 Bücher zu lesen.
Ja.
Ich freue mich total.
Ja.
Aber genau, dann fängt halt die Gedankenmaschine wieder an.
Ja, weil wir sind halt Macher.
Und genau.
Macherinnen.
Genau, das gibt es ja auch so ein bisschen.
Voll.
Also es gibt ja auch diese... diese Idee, dass es Macher und Mitmacher gibt, so ein bisschen.
Ja, genau.
Ja, total. Das ist ja auch okay. Das ist ja auch voll schön.
Man muss es halt erstmal checken und dann akzeptieren und dann damit leben.
Genau.
Und das bringt einem halt niemand so richtig bei. Genau. Dieses sich selber auch mal gönnen, mal eine Pause zu haben von allem, das bringt einem irgendwie niemand bei. Das bringt uns jemand bei, so immer zu funktionieren und viel zu arbeiten, aber im Kreativen muss man sich da irgendwie selber durchboxen oder musste ich zumindest so, ja.
Und wie ist der Status quo, würdest du sagen? Also ich meine, das ist ja... Ja, nee, sag du.
Ja, ich habe die letzten 3 Jahre voll gelernt, auf meinen Körper einfach zu achten und zu merken, wann mir es zu viel ist, wann ich wirklich mal auch 3 Tage eine Pause brauche.
Ja.
So Wochenenden kannte ich halt nie, Feierabend kannte ich so gut wie nie.
Mhm.
Und da so ein bisschen so eine kleine Routine irgendwie reinzubringen, dass ich zum Beispiel meinen Laptop nicht mit nach Hause nehme, sondern im Atelier lasse oder so. So kleine Tricks habe ich mir da so ein bisschen angeeignet, ja.
Voll gut.
Und alles langsam zu machen.
Mhm.
Ich war schon 2-3 Mal so, ich würde nicht sagen kurz vorm Burnout, aber schon mittendrin. Und dann ist es halt so, tja, was mache ich denn jetzt? Ich kann gar nichts machen. Und dann muss man nichts machen. Und das ist halt voll, das ist das Anstrengendste eigentlich, nichts zu machen. Weil dann sofort dieses, wie du gesagt hast, das Karussell angeht. Aber wenn ich jetzt 3 Tage nichts mache, dann muss ich ja danach ganz viel machen. Fuck, dann mache ich jetzt lieber alles und dann geht es mir aber noch schlechter. Und so dieses, alles wird zu viel.
Ja. Ich glaube, ich bin da seit dem ersten Lockdown, bin ich da ein bisschen geheilt davon.
Okay.
Weil da habe ich es wirklich gemerkt. Das war so ein Erweckungsding.
Ja.
Und 2019, das ist so krass. Also war so beruflich ein voll gutes Jahr. Und es ist einfach so viel passiert, dass ich teilweise gar nicht mehr mitgekommen bin. Und immer, wenn ich an dieses Jahr zurückdenke, assoziiere ich das mit Burnout. Krass. Also mit so Stresssymptomen.
Ja, das war bei mir 2019 auch. Ja. Ich stand da auf der Straße mit zwei Hunden, habe ein Buch nebenbei noch geschrieben, ganz normal weitergearbeitet, hatte mega viele Projekte. Und dann hat es Boom gemacht, so, ja. Und das Witzige ist, ich weiß nicht, ob du das auch machst, so alte Fotos dir anschauen. Und immer, wenn ich so Fotos von 2019 sehe von mir, wo ich zwar irgendwie lache und strahle und so, aber ich weiß, dass es mir da richtig scheiße ging. Also ich weiß wirklich, wie sich mein Gehirn angefühlt hat und es war einfach durchgebrannt. So.
Total, total. Und ich habe damals den Fehler gemacht, oder das heißt, das wusste ich ja nicht, dass es so... ich habe ja im Frühjahr 2019 angefangen, Teilzeit in dem Café zu arbeiten. Und dachte halt irgendwie, ich schaffe das zeitlich noch alles andere so freiberuflich zu machen. Und unter normalen Umständen hätte das vielleicht geklappt, aber dieses Café, das liebe ich als Ort nach wie vor, ne? Ich bin da momentan, arbeite ich nur noch als Minijob, so ab und zu mal.
Okay.
Hat gleichzeitig so einen Umsatzsprung einfach gemacht und das ging halt mit dem Essen so nach oben und wir waren halt permanent unterbesetzt und überarbeitet und das ging halt monatelang und dann ist natürlich bei so einem kleinen Betrieb auch immer so eine Sache, bis man noch mehr Leute anstellen kann und über den Sommer und so. Und ich habe halt einfach, weißt du, wenn meine Kollegin Feierabend hatte, ist sie halt heimgegangen, hat die Füße hochgelegt und ich bin irgendwo hingefahren, habe eine Lesung gemacht oder so und das geht halt nicht. Und
das ja, genau so war das bei mir auch, ja.
Körperlich und psychisch. Ja. Ich habe permanent nur Prioritäten sortiert. Immer nur, was ist die wichtigste E-Mail, was ist irgendwie... das was, also...
Oh, oh.
Und dann so in Kombi mit dieser sozialen Überforderung, dass man dann immer ein schlechtes Gewissen hat, weil man seine Freundin nicht sieht. Das fiel dann auch bei Covid erstmal so ab von mir.
Stimmt, das habe ich da auch gemerkt. Dass das so ein großer Teil irgendwie war, so immer... auch auf Events oder so zu sein und sich zeigen zu müssen. Genau. Und das ist dann so komplett weggefallen. Das hat mir auch gut getan irgendwie. Genau. Ja.
Und jetzt so langsam hat man von selber wieder so ein bisschen Lust.
Ja, voll. Das fand ich auch schön die letzten Tage immer mal wieder, so mit mehr als zwei Leuten so zusammen zu sein. Das hat mir auch gut getan, glaube ich, ja.
Ja. Nee, und ja... Also ich glaube, es ist immer wieder wichtig, dass man darüber redet, weil ich glaube, es geht einfach wahnsinnig vielen Menschen
absolut. So. Absolut. Egal, wo ich das erzähle, immer sagt irgendjemand, ja krass, mir ging es genauso. Oder ja, warum redet man da eigentlich nicht so viel drüber?
Und halt auch diese Idee, dass die Arbeitswelt so schnell sein muss. Also das fand ich ja auch bei Covid so interessant, weil... Da hat sich ja gezeigt, dass es einfach scheißegal ist, ob jetzt was irgendwie nächste Woche oder in zwei Wochen passiert. Voll. Und gerade so Sachen wie Social Media, wo du echt denkst so,
ja,
so what?
Ja, wir Menschen haben irgendwie keine Bremsen mehr. Ja. Es geht einfach nur noch so rasant geradeaus. Und das, da musste ich mich echt mal so ein bisschen zügeln in diesem alles schnell machen.
Ja.
Da passieren nämlich dann auch viele Sachen, wenn man alles schnell, schnell macht. So.
Genau, und man kommt gar nicht mehr hinterher, mit das Ganze zu verarbeiten. Ja. Und
irgendwann knallt man dann halt gegen die Wand mit allem. Oder rollt den Berg runter und verliert Sachen oder so.
Total.
Ja, deswegen, also so kleine Sachen mache ich halt jetzt auch langsam zum Auto laufen morgens. Ja. Ich habe voll Bock, so ins Atelier zu fahren, aber ich denke dann so, ich kann auch langsam zum Auto laufen. Ich kann auch ganz langsam ins Atelier fahren. Ob ich jetzt um 10 Uhr ankomme oder um 10.30 Uhr, macht nichts.
Ja.
Ich gönne mir, alles langsam zu machen. Und das hat sich voll, oder fühlt sich voll gut an. Das ist immer mal wieder so, ah nee, ich kann das jetzt auch langsam machen. Ich muss nicht hektisch immer alles den Tisch abräumen und abwaschen und so.
Total.
Ich kann alles entspannt machen.
Ich glaube, gut, was bei mir, unser Hund ist jetzt erst vor einem halben Jahr eingezogen. Und ich meine, wenn man sich einen Welpen anschafft...
Der wirbelt nochmal alles durch.
Wird auch alles ein bisschen langsamer. Oder schafft man natürlich auch nicht so ein Arbeitspensum zum Beispiel an so einem Tag. Und das ist aber ja auch voll schön. Also ich versuche das auch so im Alltag einfach dann, ja, halt mal am Nachmittag oder nur bis 15 Uhr zu arbeiten und dann halt mal mit Ella irgendwie zwei Stunden rauszugehen und... Das einfach auch so als Teil des Alltags zu akzeptieren und wie du schon gesagt hast, Wochenenden natürlich und einfach auch meine Wochen nicht mehr so zuzupacken.
Ja.
Und
das konnte ich auch sehr gut.
Und noch viel mehr Nein sagen, auch zu Und ich weiß nicht, wie es, ich meine, ich kann mir vorstellen, du kriegst sicher auch ultra viele Anfragen für alles.
Und auch da, ne, also dieses Verstehen, dass man halt nicht alles bedienen kann und auch wenn man sich dann selber noch so aktivistisch positioniert, dann will, also ne, dieses...
Man will immer alles, aber...
Genau, man will alles unterstützen und das geht einfach nicht.
Nee,
und,
wir sind halt auch einfach nur ein einzelner Mensch.
Genau.
Und nicht, also ich glaube, viele Leute haben den Eindruck, dass ich oder dass hinter mir irgendwie eine krasse Agentur steht oder... Mhm. Ich mache wirklich alles alleine, alles. Erst vor einem halben Jahr habe ich mir dann meinen guten Freund Steffen geschnappt und der macht jetzt so Anfragen für mich und beantwortet das und macht Verträge. Das ist schon mal eine große Erleichterung für mich.
Genau, ich habe auch frei sozusagen eine Person, die mir halt ein bisschen hilft, vorzusortieren, weil das macht echt schon so einen Unterschied. Ja, total.
Dann sitzt man halt manchmal da und dann gehen 3 Stunden ins Land und du hast noch nicht mal alle E-Mails beantwortet.
Total. Und das sind ja auch oft so krude Anfragen, wo man manchmal erst gar nicht weiß, was wollen die und alle wollen sofort telefonieren. Ja. Ne?
Das ist schon gut, so einen Filter dann davor zu haben. Ja. Wie bei Steffen jetzt, ja. Ja, da muss noch mehr drüber gesprochen werden, einfach über dieses, wie arbeitet man vor allem in kreativen Berufen. Finde ich total interessant und höre da auch voll gerne anderen Leuten zu, wie die so arbeiten und wie die damit klarkommen, alles selber zu machen oder Sachen abzugeben. Das konnte ich auch ganz lange nicht oder um Hilfe beten und so. Das fiel mir sehr schwer und auch Nein zu sagen, ja.
Und vor allem, du machst ja auch so krass viele unterschiedliche Sachen, also das gibt mir auch oft so, dass Leute sagen, was du alles machst. Ja, und ich habe schon immer das Gefühl, ich mache viel weniger, als ich schon mal gemacht habe. Also, ja, stimmt, der Podcast, der ganz wieder vergessen. Also, aber du machst 2 Podcasts?
Insgesamt habe ich also, schon 4 produziert.
Mit der Oma gab es ja auch noch das war der 4.
Der mit der Oma ist der 1. gewesen. Und ich habe noch für ein Stuttgarter Museum, habe ich mit Steffen zusammen eine Podcast-Reihe gemacht. Genau, dann gibt es So ist das Leben und den Herz und Sack Podcast. Das ist so mein Baby.
Ich wollte gerade sagen, der auch wirklich, also ich finde es so geil, weil ich habe auch schon ein paar Folgen gehört und ich finde ihn super, aber der auch eine wahnsinnige Fanbase hat, oder? Also das hat...
Wir haben gestern mal geguckt.
Ihr habt da echt so ins Schwarze getroffen irgendwie.
Diese eine Folge, die heißt Freche Fotzen, die hat fast 17.000 Plays.
Wow.
Und die ist noch nicht mal einen Monat alt, so. Da waren wir schon krass überwältigt, Und die Rückmeldung. Aber es ist immer dieselbe Rückmeldung. Danke, dass ihr darüber sprecht. Und das ist halt die geilste Rückmeldung, finde ich. Dass man einfach nur über seine Gefühle spricht, hier mit einem Mikro auf dem Tisch und einfach ganz authentisch und echt ist und Leute erreicht es und Leute checken dann, dass sie nicht alleine damit sind. Das ist so ein geiles Gefühl.
Ja. Total. Und ja auch irgendwie, wie soll ich sagen, also viele dieser Formate, die Menschen sich selber ausdenken oder selber produzieren, was ich auch in dem Kontext, und das finde ich auch spannend, da mit dir jetzt drüber zu reden, ne? Weil wir haben ja beide auch schon mal hier und da mal was im Fernsehen gemacht, irgendwie von der Kamera.
Ja.
Es wird einem ja sehr oft suggeriert, so, das wollen die Leute nicht sehen oder das wollen die Leute nicht sehen, da gibt es irgendwie keinen Platz dafür. Also es ist ja auch sehr, sehr männlich geprägt, sehr weiße Männer geprägt, sehr, sehr wenig divers, die deutsche Unterhaltungslandschaft. Und wenn man dann solche Formate macht, dann sieht man ja, dass es eine wahnsinnige Nachfrage dafür gibt.
Ja.
Und
es ist nicht nur eine kleine Lücke. Ja, das ist sehr groß.
Ich habe, vielleicht hast du ja auch mal gesehen, auf Netflix gab es mal diese Doku Misrepresentation.
Nee.
Sagt mir nichts. Nicht, da musst du dir unbedingt anschauen. Ich glaube, die gibt es noch auf Netflix. Es bezieht sich halt stark auf den amerikanischen Unterhaltungsmarkt und da geht es halt so ein bisschen um Repräsentanz von Frauen in der Unterhaltungsindustrie.
Okay.
Und eine Aussage aus dieser Doku ist zum Beispiel, dass die meisten Formate für Männer zwischen 20 und 35 entwickelt werden, weil die so als massives Zielpublikum gesehen werden und man geht davon aus, dass Frauen mitschauen.
Oh mein Gott. Die Männer haben die Macht über die Fernbedienung.
Und du kannst wirklich, ohne Scheiß, du kannst auch in Deutschland mal den Fernseher anschalten und dich einfach durchklicken und mal überlegen, welche Formate wirklich für Männer in dieser Zielgruppe gemacht sind.
Ich habe seit 2012 keinen Fernseher mehr angefasst.
Ich mache das, wenn ich in Hotels bin, mache ich das.
Ja, nee, nicht mal da macht mich das irgendwie an, die Fernbedienung anzufassen.
Nehme ich auch nicht. Aber weil, wahrscheinlich, weil man es auch schon so gewohnt ist, einfach nur den Laptop aufzuklappen. Ja, ja. Aber das ist wirklich krass. Also, und das ist halt so ein Manko.
Ja,
ne? Also,
voll. Aber denkst du, so langsam passiert dann was?
Ja, finde ich schon. Wobei ja das dann oft auch eher die Digitalformate sind, ne? Von den Sendern.
Ja, so öffentliche sind dann noch ein bisschen hinterherhinkt.
Also Funk und Co. so.
Ja.
Aber.
Stimmt, Funk ist richtig cool, ja. Die machen tolle Sachen.
Ja, aber also alleine nur der Bedarf, dass zwei Frauen zusammensitzen und offen über Themen sprechen, ne?
Ja.
Also das, was das schon bewirken kann.
Ich habe auch, bevor ich den ersten Podcast gemacht habe, dachte ich so ganz lang, das wird niemanden interessieren. Wer soll sich das anhören? Und ich habe das dann für mich gemacht und jetzt ist es halt so, wenn ich die Zahlen sehe, und Zahlen sind mir eigentlich echt voll egal, aber das ist ja schon krass einfach, dass mir Leute zuhören und sich angesprochen fühlen. Das ist einfach das geilste Gefühl, glaube ich. Dein Essen war wirklich sehr lecker.
Hat sehr geschmeckt.
Der Kartoffelstampf.
Kartoffeln sind immer.
Kartoffeln sind echt geil.
Immer geil, oder?
Ja. Was ist deine Lieblingsart der Kartoffelverarbeitung?
Ist ganz lustig. Ich habe ja so eine Genossenschafts-Bio-Kiste und da kriegen wir so phasenweise halt mega viele Kartoffeln.
Okay.
Ne? Also so auch im Winter und so Lagerware.
Okay.
Und mein Kochen hat sich dadurch die letzten Jahre so ein bisschen so, oh wow, wir haben davon ganz viel, ich muss mir jetzt 20 neue Sachen mit Kartoffeln ausdenken. Mein Freund belastet das so ein bisschen, der ist eher so ein, ich will mir an dem Tag überlegen, was es zu essen gibt und dann gehe ich einkaufen, Typ. Und der kriegt echt immer so ein bisschen die Krise, wenn wir dann so viel Mangold haben oder Zucchini oder ist mir alles too much. Aber ich empfinde es ja eher als kreative Challenge. Und was ich zum Beispiel Kartoffelbrei, finde ich, geht immer so. Was ich letzten Winter wieder entdeckt habe, das hat eine Freundin für mich gemacht, ist so Rösti. Mhm. Also so quasi wie ein riesen Kartoffelpuffer. Also einfach nur reiben, dann ein bisschen salzen, dann muss man es halt so ein bisschen ausdrücken, ne, dass die Flüssigkeit rausgeht. Und dann wirklich, da kommt auch kein Mehl und nichts dazu, sondern einfach nur mit viel Öl in der Pfanne so braten von beiden Seiten.
Das dauert aber dann voll lang, gell?
Es geht. Also wenn man eine feuerfeste Pfanne hat, dann kann man es noch so in den Ofen schieben. Dauert insgesamt so 20 Minuten, würde ich sagen. Schmeckt ja auch kalt noch gut, so. Und ist einfach nur Fett, Kartoffel und Salz.
Ja, wie Bratkartoffeln ist ja auch eigentlich nichts anderes.
Total. Ja, Bratkartoffeln sind auch super. Oder halt, wenn man ganz faul ist, einfach in den Ofen schmeißen.
Ja,
ne?
Ja, Kartoffelschnitz. Ja, Pommes sind so meine Lieblingskartoffel.
Pommes sind ja auch der Standard des Veganers, wenn man irgendwo ist und es gibt nichts anderes.
Ach, sie haben gar nichts, ja, dann nehme ich halt Pommes.
Mhm.
Ja, das, vor allem in Stuttgart ist es halt noch nicht so angekommen, dass es auch vegan gibt.
Ja, ja.
Also es gibt, glaube ich, 2 vegane Restaurants und eins davon hat nur donnerstags vormittags auf oder so.
Wow.
Also da kann man noch ein bisschen...
Das ist aber auch ein interessantes Konzept.
Mhm. Doch, jetzt gibt es nochmal ein neues. Aber die haben... Ich hatte da auch einen Tisch reserviert für die Eröffnung. Und die haben auf ihrer Homepage stehen... Vielleicht hältst du dich irgendwo fest an einem Tisch.
Ich hab's in deiner Story gesehen, aber ich hab's wieder vergessen. Was?
Da steht, wir kochen vegan, weil es Männer stärker macht und Frauen fitter.
Okay, wow. Ah ja.
Dann habe ich meine Reservierung wieder gecancelt. Also, naja. Der Wille ist da.
Wow. Ja, so dieses Thema, dass, also grundsätzlich, dass Menschen, ich glaube, man nennt es auch Diätkultur, aber dass Menschen auf eine gewisse Art essen, um irgendwas körperlich damit zu erreichen.
Ja.
Ich war ja vor Jahren mal beim perfekten Dinner. Weil das war ein Foodblogger-Special und da hatten die mich damals angefragt, ich glaube, es war 2013 oder so,
ist echt schon lange her.
Okay. Und da war eine, die hat Low Carb gekocht.
Okay.
Und lecker. Also ist für mich so das Absurdeste von der Welt. So, also Paleo finde ich zum Beispiel auch total weird, irgendwie zu sagen, wir ernähren uns jetzt wie Steinzeitmenschen.
Ist da so, isst man nur rotes Fleisch und Nudeln oder
viel Fleisch, also nee, ich glaube bei Paleo, ja, also Nudeln sind ja was sehr verarbeitet, oder gab es ja nicht in der Steinzeit.
Ja, stimmt. Achso, nur was ist da?
Ich habe schon so Hülsenfrüchte und sowas auch, aber schon sehr viel Fleisch.
Aber kein Zucker und sowas, gell?
Ja, ja. Und Low Carb ist ja halt keine Carbs.
Ja, da
viel
bin ich raus.
Fleisch, viel Fett, ganz viel Fett auch so. Also ich habe jetzt absolut nichts gegen Mayo oder so, aber dann irgendwie Fleisch mit mehr Fett. Und also ich habe damals bei dieser Runde, ich habe vegetarisch mitgegessen in dieser Woche. Und ich weiß noch, die hatten Brot gebacken. Da war halt dann auch, glaube ich, irgendwie kein Weizenmehl oder was drin.
Okay.
In diesem Leibbrot waren 20 Eier.
Nein.
Und selbst die Leute, die die Fleisch gegessen haben bei ihrem Menü, die haben gemeint, das ist mir viel zu viel Fleisch. Das ist irgendwie abartig. Gab es dann so dreierlei Fleisch vom, als Haupt... Also es war wirklich so... Und die hat halt echt damals gesagt, ja, sie, für sie ist das halt die perfekte Ernährung, weil sie muss keinen Sport machen und sie nimmt ab.
Oh und, mein Gott.
Und das ist halt auch ernährungsphysiologisch sehr bedenklich, so Low Carb. Da wird ja irgendwie ein bisschen so der Körper einfach immer ausgetrickst.
Ja, verarscht. Das ist ja richtig gemein.
Weird.
Boah.
Naja, nee, also.
Ich bin voll stolz auf meine Eltern.
Ja.
Falls ihr das hier hört, hallo Mama, hallo Papa, ich bin sehr stolz auf euch, weil die sind mega die Fleischleute eigentlich.
Ja.
Und bei uns gab es halt immer Fleisch zu Hause. Und seitdem ich so umgestiegen bin oder ausgestiegen bin aus der Fleischbranche, bin ich auch öfter bei denen zum Essen und die machen dann extra was Veganes für mich und so. Und neulich war ich zum Essen dort, es gab Spinatlasagne vegane. Und dann haben sie so, während wir gegessen haben, haben sie so gesagt, ach krass, wir haben diese Woche gar kein Fleisch gegessen. Und ich so unterm Tisch so, yes. Ja, mein Papa ist halt auch so ein krasser Grilltyp.
Mhm.
So einen fetten Weber-Grill und probiert immer gerne Sachen aus mit Thermometer und schießt mich tot. Ja, deswegen ist es so ein kleiner Fortschritt irgendwie.
Voll gut. Ja, das ist doch, also ich war ja als Teenager schon das erste Mal Vegetarierin für ein paar Jahre.
Ja.
Und dann hatte ich ja mit Anfang 20 nochmal so eine Trotzphase, wo ich dachte, ja, es schmeckt halt geil, egal, Currywurst so.
Ja.
Also, weil als Teenager war das natürlich schon wegen den Tieren und so. Ja, weiß nicht, schlechter Einfluss. Aber das heißt, meine Eltern waren natürlich damals schon so mit dem Vegetarier-Sinn-Sein konfrontiert. Und haben da schon sehr gut mitgemacht. Und das ist ähnlich so. Also mein Papa, ich erzähle immer gerne, er hat mich mal angerufen, hat gesagt, er hat diese Woche viermal vegan gekocht.
Oh.
Und dann frage ich ihn nicht, was er an den anderen Tagen gekocht hat. Und denke mir auch so, geil.
Nice. Ja, das ist doch cool.
Ja.
Ja, aber noch die älteren Generationen halt so erreicht damit. Ich finde es auch immer spannend, mit meiner Oma mich über Essen zu unterhalten. Wir hatten auch eine oder zwei Folgen, da haben wir über Essen gesprochen.
Mhm.
Und das zu verstehen, wieso ältere Menschen halt sich so ernähren, ist halt voll interessant, weil die hatten halt nichts. Mhm. Also weißt du, die haben sich um Kartoffeln halt oder über Kartoffeln so krass gefreut und über Fleisch und Fett. So, das war halt, was anderes gab es halt nicht. Oder vielleicht mal Bohnen.
Mhm.
Aber wenn halt um dich rum irgendwie der Krieg alles zerstört hat, dann freut man sich über Kartoffeln und ein Stück Fleisch.
Mhm.
Und denkt nicht darüber nach, ob das jetzt gut für dich ist oder nicht. So, das finde ich voll spannend, woher so die Ernährung so kommt.
Total. Ja. Also ich habe ja, das ist tatsächlich jetzt die letzte Folge vor jetzt der Folge mit dir, habe ich ja mit meinen Eltern eine Folge gemacht.
Ja, genau.
Die jetzt in Berlin waren. Mhm. Und die sind ja auch, also ne, die sind ja auch noch nach oder während dem Krieg noch geboren. Und mein Papa ist 80.
Aha.
Und dann haben wir eben auch ganz viel über diese Nachkriegszeit und so gesprochen.
Mhm. Mega interessant.
Und genau, also auch so Rationierung und dass halt dann echt mein Opa arbeiten gegangen ist und irgendwie seine Tagesration waren halt zwei oder drei gekochte Kartoffeln. Und er hatte dann auch mal einen Schwächeanfall und ist umgefallen, weil, also. Meine Eltern haben selber nie gehungert, aber ich würde sagen, meine Großeltern haben schon geschaut, dass die Kinder genug kriegen.
Ja.
Und das ist so unvorstellbar.
Und da gab es dann halt auch so Situationen, wo meine Oma so 5-mal hintereinander Bohneneintopf essen musste. Mhm. Und wenn nicht, dann durfte sie halt irgendwie nicht rausgehen oder sie wurde so gezwungen zu essen. Mhm. Und ich glaube, das hat auch ganz schön viel angerichtet. Vor allem dann in der Erziehung meiner Mutter und in der Erziehung von mir dann quasi.
Total.
Dieses Ess jetzt auf, sonst gibt's Prügel oder keine Ahnung. Du musst deinen Teller aufessen, sonst scheint die Sonne nicht. Und das ist so ein Schwachsinn, was man so erzählt. Es kommt halt alles daher so. Weil man nicht wollte, dass die Kinder unterernährt sind. Ja.
Total. Und zwei Sachen in dem Kontext. Also meine Oma, das hat meine Eltern auch in dem Podcast erzählt, die hat uns immer so, die hat uns auch mal so zu überfüttern versucht als Kinder. Ne? Und mein Bruder, ich habe mich da dagegen gewehrt und ich habe auch wirklich, ich habe für die Podcast-Folge Familienfotos rausgesucht und ich habe Fotos gefunden, auf denen meine Oma mir so Essen anbietet auf Kind und ich so, wirklich, ich muss dir zeigen. Also ich konnte das als Kind schon irgendwie abwehren, aber mein Bruder, als der noch kleiner war, der hat halt regelmäßig sich übergeben, wenn der bei meiner Schwester Oma war, ne? Weil die den so gefüttert hat. Und was du aber sagst mit dem mehrmals hintereinander Bohnensuppe essen, ist auch spannend, weil ich war jetzt letztes Wochenende auf einem Symposium, wo es um das Thema Hülsenfrüchte ging, also Gastro-Nerdism, beziehungsweise einfach, ne, also Hülsenfrüchte haben ja total viel Potenzial und sollte man ja für mehr essen und so.
Ja.
Aber natürlich hängt es bei uns auch damit zusammen, dass das halt immer ein arme Leute-Essen war und dass das halt für viele Leute oft das einzige, die einzige Proteinquelle ist ja auch in ganz vielen Ländern auf der Welt noch so.
Voll.
Und gleichzeitig stieg dann irgendwie in den 50er Jahren der Fleischkonsum, weil es halt das Gute war. Und das, also, na, dass das halt immer noch so verankert ist, das gesellschaftlich. Ist mega interessant. Dass man sich dann halt wieder Fleisch leisten konnte und dann.
Und jetzt rennen wir weg vor Fleisch.
Und, ja, genau. Und essen die Hülsenfrüchte wieder. Mhm. Und was natürlich auch nachhaltiger, einfach klimatechnisch
voll.
Ist. Ne? Und, aber es ist schon klar, dass da natürlich bei vielen Leuten so eine Abneigung dann vorhanden ist.
Es ist auch spannend, wenn ich meine Oma, oder ich habe ihr 5-6 Mal probiert zu erklären, was vegan ist. Und sie sagt immer noch, und ich habe ihr irgendwann mal auch so ein kleines Gläschen mit irgendeinem Aufstrich mitgebracht, als wir zusammen Abendbrot gegessen haben. Und ich so, ja, das kannst du behalten hier, das nehme ich jetzt nicht mit, du kannst es ja essen. Und dann sie so, ah, ich glaube nicht, dass mir das schmeckt, da ist ja vegan drin. Also sie glaubt, dass man halt etwas in ein Essen reintut, damit es vegan ist, damit ich das essen kann. So. Das hat sie irgendwie noch nicht so richtig verstanden. Aber sie guckt immer, wenn sie einkaufen geht, auf dieses
Veganen so draufsteht.
Ja, dann kauft sie mir alles, was sie damit findet. Obwohl ich es auch gar nicht mag, aber ja.
Das kenne ich von meinen Schwiegereltern. Aber du, ja, der Anspruch ist ja, also das ist ja total.
Ja, es ist einfach süß.
Aber als ich da, glaube ich, auch das erste Mal war bei Hölkes Eltern, hat die Mama einfach auch im Supermarkt alles, alle Joghurts, alles, was es irgendwie, ne, so egal, ob ich das jetzt mochte oder nicht, aber voll süß. Ja.
Okay.
Ja.
Hast du noch eine Frage?
Wir könnten jetzt noch an so viele Themen. Wie lange reden wir schon? Wir reden schon fast eine Stunde.
Echt?
Wahnsinn, ja.
Crazy. Es geht immer so schnell vorbei.
Total. Was ich auch noch lustig fand, ich habe ja vor kurzem. Wir haben ja beide mit einem Fair Fashion Label was so mit Bikinis und so gemacht. Und ich habe ja ein Gewinnspiel gemacht und da war die Aufgabe, dass die Leute schreiben, was ihr liebster Badesnack ist.
Oh, geil.
Und es war wirklich, also so random andere Antworten, Pommes und Wassermelone. Meistens in Kombi.
Oh, das habe ich noch nie probiert in Kombi.
Ja, also, weiß ich auch nicht. Ja gut, für den Durst die Wassermelone.
Ja.
Das fand ich so witzig, dass das echt so, so klar ist, einfach die Antwort. Aber wäre ich aber auch dabei.
Hups, Matti, bist du da gerade runtergefallen? Bist du gerade runter?
Bist du gehopst? Das ist so interessant, wenn hier auf einmal ein anderer Hund in meiner Küche so oder zwei. Ach, wie schön. Oh. Ja, ich weiß gar nicht. Ach, wir können noch mal so viel sehen, aber so viel Zeit haben wir überhaupt nicht.
Ja, schade, aber dann komme ich einfach noch mal.
Genau, und dann wird vielleicht auch ohne Aufnahme gefällt.
Ja, voll gerne.
Und ich frage dich einfach meine Fragen, die ich immer alle frage.
Ja, genau. Da bin ich jetzt gespannt.
Was war dein Lieblingsessen als Kind?
Königsberger Klopse.
Ja.
Ja. Meistens habe ich die Klopse gar nicht so gerne gemocht, weil die so trocken waren irgendwie. aber die Soße. Mhm. Und wir haben das meistens, ich wollte immer Reis dazu, statt
Kartoffeln. Eigentlich isst man das mit Kartoffeln.
Ja, ne? Genau. Aber mit Reis fand ich es irgendwie geil, so eine, diese Bechamel-Soße.
Ja.
Oder was, ist das eine Mehlschwitze?
Ja, so eine helle Soße.
Ja, genau.
Ach, Mochi, jetzt. Hin und her und hin und her.
Ja.
Hast du jetzt sowas wie ein Lieblingsessen oder fällt dir das schwer, das einzugrenzen?
Also ich habe so ein Essen, was ich mir immer mache, wenn ich auf gar nichts anderes Lust habe. Mhm. Und das ist einfach nur Reis mit Sojasauce.
Ja.
Nicht so nahrhaft, aber das tut mir gut.
Ja, Reis ist ja auch so.
Ein bisschen Butter.
Ist ja auch so in der ayurvedischen Ernährungslehre. Also ist ja so als Basic.
Genau, verdauen. Das tut mir irgendwie gut.
Ich kitzel deinen Hund am Fuß.
Tatsächlich habe ich so während Corona und diesem Lockdown und viel Arbeiten und Burnout und schieß mich tot, habe ich sehr große Probleme bekommen, für mich selber zu kochen und zu essen. Mhm. Oder zu essen, wenn ich hungrig bin. Das ist so auch was, wo ich viel Struggles hatte und habe dann auch Leute gefragt, ob sie mich unterstützen, indem sie mir vielleicht mal einmal die Woche was vorbeibringen zu essen oder mit mir essen. Weil ich das dann einfach vergesse. Also ich vergesse sehr oft zu essen. Mhm. Und dann denke ich so, oh fuck, warum habe ich so Kopfweh, warum geht es mir so schlecht? Ah, ich habe heute noch gar nichts gegessen, so um 16 Uhr. Mhm. Oder denke, ah, es reicht, wenn ich morgens 2 Kekse esse. Mhm. Und dieses Essen für mich selber, das ist echt gerade ein krasser Struggle. Oder immer noch seit Anfang der Lockdown-Phase so. Mhm. Viel bestellt zu essen habe ich. Aber so richtig Bock auf Kochen hatte ich eigentlich nie. Mhm. Oder einmal die Woche oder so. Mhm. Ja.
Das ist interessant, weil ich habe da ja auch in meinem Buch drüber geschrieben. Und ich habe da, also ich hatte schon immer schon auch Bock für mich selber zu kochen. Aber ich habe das ja nach einer Beziehung vor so knapp 10 Jahren, habe ich das ja mal so ganz bewusst geübt. Mhm. Also wirklich so als Selbstfürsorge. Mhm. Und habe halt wirklich mir selber ein richtiges Frühstück gemacht, mich auf den Balkon gesetzt und so. Und habe mir das so ein bisschen beigebracht. Ja. Aber
ja. Ich habe das verlernt irgendwie. Ja. Ich muss da wieder reinkommen.
Ja. Ja, ist schon wichtig. Aber du, ich habe da auch meine Struggles. Das ist... wenn man selber beruflich kocht, ist auch so ein Thema. Ne? Also ganz viele Köche und Köchinnen sieht man auch eher die sehr dünn sind oder die ein bisschen dicker sind. Mhm. Weil die sehr dünn sind, die vergessen zu essen.
Ja.
Und die anderen essen immer nebenher. Und dieses so, sich keine Zeit nehmen, sich hinzusetzen.
Das ist
und so. Nachdem jetzt peinlicherweise die Batterie ausgefallen ist. Ich dachte, das reicht gerade noch so. Und ich eigentlich immer noch welche zu Hause habe, aber heute nicht.
Passiert.
Naja, genau, wir hatten gerade noch drüber geredet. Ach, Mochi, du bist so süß. Nein, dass eben Leute, die kochen oft auch, also die beruflich kochen oft auch das Problem haben, dass sie sich halt nicht die Zeit zum Essen nehmen, was total paradox ist, weil sie für andere kochen und dann sich oft nicht mal hinsetzen. Ja. Also auch so ein strukturelles Problem in dem Beruf natürlich. Und ich muss das auch immer üben und manchmal, wenn es halt so echt volle Schichten sind oder man nur alleine ist, was dann wirklich hilft, ist, sich so einen Smoothie zu machen, also so einen gehaltvollen, so mit ein bisschen Haferflocken noch mit
drin. Habe ich mir jetzt auch endlich mal eingekauft. Ja, genau, Haferflocken rein, aber das habe ich eine Woche gemacht und dann auch nicht mehr.
Ja, ja, also ich will jetzt auch gar nicht so tun, als würde ich das jedes Mal machen. Aber die Idee ist gut.
Toll, die Idee ist mega.
Ja.
Ich war auch dann die Woche lang über sehr gut ernährt immer. In der ich es geschafft habe. Ja. Und es ist dann halt auch, genau, ich habe dann die Flasche in meinem Auto irgendwo, ist sie unter den Sitz gerollt.
Ja.
Und dann ist sie irgendwann aufgegangen.
Oh.
Und so roch es dann eine Woche auch in meinem Auto.
Nach so altem Smoothie.
Boah, das war echt, ja, wie so ein alter Pups.
Ja, aber es ist echt interessant, dass du das noch gesagt hast, weil ich glaube auch so die Beziehung zum Essen selber ist wahrscheinlich auch was die meisten Menschen, was ein Leben lang sich verändert, immer wieder Problematiken auftauchen auch. Also ich will jetzt gar nicht noch anfangen mit dem Thema Essstörungen, das ist, aber ich glaube auch fast jede weiblich gelesene Person hat da irgendwie Erfahrungen.
Ja.
Und wo man auch so immer wieder irgendwie damit zu tun hat. Mhm. Ne?
Dabei ist es so was Schönes, Essen.
Total.
Ja. Es ist auch witzig, weil ich oft in Livestreams oder so esse, auf Instagram, und mir ganz viele Leute dann sagen, boah, das hat voll gut getan, mir beim Essen zuzuschauen. Und sie hat sich selber dann auch was zu essen geholt. Das, ja, es war schön, dass sie mal wieder mit jemandem essen konnte. Und das finde ich so krass irgendwie.
Total, das haben wir mit dem Podcast auch schon, habe ich schon oft als Feedback gehört, weil man halt, weil ich auch mit Leuten am Tisch sitze und esse, dass dann Leute, wenn sie alleine zu Hause essen, sich dazu den Podcast anhören.
Oh, geile Idee.
Und so das Gefühl haben, sie sitzen auch ein bisschen mit am Tisch.
Ja, ja, das ist echt wertvoll.
Ja.
Vielleicht fange ich das mal morgens an, damit ich mir auch mal was Gescheites zum Frühstück mache.
Ja, du, wir werden uns einfach, das nächste Mal lade ich dich zum Frühstück ein. Und, ach so, was waren denn noch die anderen Fragen?
Ja,
genau, was für eine Frucht wärst du, wenn du eine Frucht wärst?
Eine Birne. Ich finde Birnen total unterschätzt. Also mir schmecken Birnen viel besser als Äpfel. Vor allem so eine geile, reife Birne. Und der Geschmack ist einfach nice. Und ich esse immer alles von Birnen. Also bei Äpfeln meistens auch, bis auf den Stängel, aber...
Aber ich habe auch das Gefühl, bei Birnen ist, der, ist das Kerngehäuse so weicher.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Das kann man
und die Kerne schmecken auch irgendwie besser bei Birnen. Ja. Also ich wäre eine Birne.
Ja, du? Cool. Also meine Antwort schwankt immer wieder. Aha. Ich bin schon ein großer Apfelfan. Apfel ist auch, glaube ich, die häufigste Antwort von allen GästInnen so im Durchschnitt. Weil das ist sowas. Der Apfel ist das beliebteste Obst Deutschlands. Und Apfel ist halt so vielseitig, kann man super mitnehmen, ist gesund, kann man irgendwie als Zahnbürstenalternative nutzen.
Echt?
Ja, reinigt die Zähne tatsächlich. Der hat so Inhaltsstoffe, genau. Der ist ein bisschen, also sollte jetzt nicht nur gar nicht mehr die Zähne putzen und nur Äpfel essen, aber das
so kurz.
Genau, ist das
gute Idee.
Genau, habe ich früher öfters mal so gemacht, dass ich dann so, wenn ich einen Typen so über Nacht hatte, eben so am Morgen so einen halben Apfel. Ich mag auch einen halben Apfel.
Ich finde es gut, da hat man auch so ein bisschen fresheren Atem und dann so.
Ja.
Direkt mal Äpfel kaufen.
Hier, mein Lifehack-Tipp. ja, also ich glaube Apfel, oder? Aber ich finde ja auch zum Beispiel, boah, es wird so viel geiles Obst. Also ich finde auch Maracujas total cool, weil die halt so, das ist so eine Explosion.
Ja.
Also ich kann mich noch erinnern, dass ich das erste Mal so eine frische Maracuja gegessen habe. Das ist auch sowas. So ein kleiner Luxus.
Ja, voll. Habe ich mir letzte Woche eine gekauft, tatsächlich.
Und dann wäre noch die letzte Frage. Aha. Hast du sowas wie ein Lebensmotto oder ein Mantra oder irgendwas, mit dem du so folgst?
Ja, seit diesem Jahr habe ich ein neues Mantra.
Ja.
Die Wahrheit findet mich. Mochi rastet hier gerade unterm Tisch an. Sorry.
Mochi, beruhig dich mal kurz noch. Ja, gleich noch eine Minute, okay?
Ja, die Wahrheit findet mich. Und seitdem ich das mir jeden Tag sage, boah, also was mich da schon gefunden hat, das ist richtig krass. Ich habe vor 10 Jahren angefangen, so Dinge zu visualisieren, die ich mir mal wünsche oder vorstelle oder so. Und alles hatte was mit Musik zu tun. Und jetzt so langsam kommen diese ganzen Sachen. Und das ist die Wahrheit findet einen. Ja.
Das finde ich sehr gut, weil ich habe mir vorgenommen, das auch wieder ein bisschen stärker zu machen. Ich mache das sicher unbewusst und bei vielen Dingen kommt ja auch irgendwie was dabei raus, aber das noch ein bisschen bewusster und gesteuerter zu machen. Und ich habe lustigerweise letztens ein Interview mit Mary J. Blige gesehen.
Geil. Sagt die das auch?
Die macht das auch. Und die macht sich richtig Post-its an die Wand von Sachen. Oder hat sie früher auch gemacht so in ihrem Leben, was sie sich wünscht?
Hey, ich dachte immer, das ist Bullshit. Ich dachte immer, das sind so Esoterikerinnen, die... hat irgendwie nichts zu tun haben, aber es stimmt. Es stimmt wirklich.
Ja.
Wenn man sich Dinge wünscht und sich vorstellt, die kommen.
Ja.
Das ist richtig abgefahren.
Ja. Ich finde, das ist ein perfektes Schlusswort. Da damit kann man auch die Leute, die zuhören, wirklich entlassen.
Und glaube auch.
Ja. So schön, dass du da warst. Und genau, wir machen uns jetzt bereit, dass Ella nach Hause kommt. Und schau mal, was passiert.
Ja, das hoffentlich seht ihr bleiben dann hier alle Sachen noch stehen. Das seht ihr auf Instagram.
Auf Instagram, genau. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir freuen uns wie immer über Feedback, über Likes und überhaupt. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche. Bleibt gesund und esst was Gescheites.